Jesus war schon ein krasser Prediger. Die Leute hingen an seinen Lippen und waren begeistert von seiner Predigt. Selbst wenn er sie herausgefordert hat, selbst wenn er sie angesprochen hat in einer Weise, wie sie es eigentlich gar nicht vertragen konnten, waren die Leute bei ihm und wollten seine Botschaft hören. Ja, er hatte solche krassen Reden, dass er Dinge gesagt hat, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Hören wir doch einmal auf eine seiner Aussagen, die er in Matthäus 5 von 27 bis 30 uns gibt. Wir wollen aus dieser Szene der Bergpredigt, die uns das Evangelium nach Matthäus überliefert, ein wenig schauen, was Jesus uns dort zu sagen hat. Wirklich krasse Aussagen. Ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge und wenn es dein gutes bzw. dein rechtes Auge ist, zur Begierde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn dieses deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Lieber einäugig ist mein Thema heute Abend. Und passend dazu habe ich mich ein wenig dekoriert. Eigentlich hatte ich mir eine richtige Augenklappe zu Hause zurechtgelegt, aber die habe ich vergessen. Und dann habe ich hier geschaut, was haben wir denn hier? Naja, und eines der Lieblingsspielzeuge unserer Techniker hier ist dieses wunderbare Gaffertape. Es klebt richtig gut und man kann alles damit fixieren, die Kameras und alles, was hier so nötig ist. Und wir haben schon hinten einen großen Ball, der darf nicht weggeschmissen werden, denn dort wird alles alte Gaffertape rumgewickelt und dann wollen wir sehen, wie groß der Ball am Ende dann ist. Mit diesem Tape habe ich mein Auge zugeklebt und es fiel mir gerade richtig schwer, euch diesen Text vorzulesen. Und es fällt mir auch ehrlich gesagt nicht gerade leicht, mich jetzt auf euch zu konzentrieren und auf die Kamera zu schauen. Warum? Weil meine Sichtweise sehr, sehr eingeschränkt ist. Warum in aller Welt kommt Jesus auf die Idee und sagt, wenn dich dein Auge und sei es dein rechtes Auge, also dein gutes Auge, sagt die Neues Leben Übersetzung, wenn es dich zum Bösen verführt, dann reiß es dir heraus und wirf es weg. Also Jesus, solche Predigt kann man doch keinen Kindern erzählen. Warum hast du in der doch so berühmten Bergpredigt solche eigentlich überdrehten, überzogenen Aussagen gemacht? Wenn ich diese Aussage euch heute allen Ernstes machen würde und sagen würde, reiß dein Auge aus, dann würdest du sagen, ja Frank, bist du denn noch bei Trost? Was soll denn das? Nein, ich würde das nicht ernsthaft sagen. Und ich würde auch diese Anweisung nicht ernsthaft geben. Das tun vielleicht Menschen, die biblizistisch an einen Bibeltext rangehen. Das heißt, die alles ganz wortwörtlich nehmen wollen, ohne zu überlegen, was bedeutet das dann für uns heute? Aber an dieser Augenbinde merkt ihr, wie es unangenehm ist, wenn ich euch so anschaue und ihr wollt das nicht den ganzen Abend sehen und wie unangenehm es für mich ist, das zu tun, so zu euch zu sprechen. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Klappe wieder abzunehmen. Und jetzt ist alles viel, viel einfacher. Es ist alles viel klarer. Das eine Auge versucht, alles auszugleichen, aber es schafft es eigentlich nicht. Was meint Jesus damit, wenn er solche krassen, solche deutlichen Aussagen macht? Verstehen wir das, was er damit meint, was er uns damit geben möchte? Schauen wir diesen Bibeltext nochmal genauer an. Worauf zielt Jesus hier ab? Was möchte er uns damit sagen? Was ist ihm wichtig, wenn er diesen Text betont, wenn er diese Aussage betont, wenn dich dein Auge zur Begierde verführt, wenn etwas dadurch in deinem Leben geschieht, was eigentlich nicht gut für dich ist, dann reiß es aus. Ich möchte beten, dass wir heute Abend diesen Bibeltext richtig verstehen und dass wir durch diesen Bibeltext Hilfe erleben. Vielleicht schließt du gerade jetzt mal zu Hause deine Augen und dann beten wir, dass der Heilige Geist unser Herz berührt. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir diese Worte Jesu anschauen dürfen, dass wir in das Wort Gottes reinschauen dürfen. Und es ist wirklich ein wichtiger Text, den er uns hier gibt, über dieses Thema, worüber er spricht. Hilf uns, dass wir das heute Abend verstehen und dass wir die Bergpredigt wirklich so als eine Verfassung deines Reiches, ein Grundlagendokument deines Reiches sehen und dass wir verstehen, was du uns damit heute Abend sagen möchtest. Jesus, ich danke dir, Herr, dafür. Amen. Jesus kommt auf das Gesetz von Mose hier zurück und er sagt, Ehebruch war nicht in der Idee Gottes, als er seinem Volk das Gesetz gegeben hat. 10 Gebote, die unser Leben auch heute noch sehr beschäftigen, die heute die Grundlage auch für unsere Gesetzgebung sind, wofür ich sehr dankbar bin. Und eines dieser Punkte ist der Punkt der Ehe, dass sie nicht gebrochen werden soll und dass sie nicht geschieden werden soll. Ich merke in unserer Gesellschaft, dass man sich immer mehr von diesem Wert entfernt und ihn für nicht wichtig hält. Auch alles, was damit verbunden ist, ist schwierig und in große Frage gestellt. Und deswegen ist es mir persönlich auch wichtig, das heute Abend so klar und deutlich zu sagen und auch diese etwas krassere Aussage von Jesus zu nehmen und sie uns deutlich zu machen. Ja, alles schön und gut, wenn du dich theoretisch mit diesem Thema beschäftigst, aber wenn du ganz praktisch damit zu tun hast, wenn du in einer Familie aufwächst, in der sich die Eltern getrennt haben, wo Ehebruch oder Ehescheidung eine Rolle gespielt hat, dann hast du als Kind gelitten. Und es war in der Regel nicht einfach für dich, da durchzukommen. Ich möchte dich ermutigen. Jesus kann dir Heilung geben von diesen Erfahrungen. Wenn du in Beziehungen lebst und du merkst, Beziehungen funktionieren nicht so richtig und du denkst über diesen Gedanken nach, was bedeutet es, sich zu trennen? Was bedeutet es, eigene Wege zu gehen? Dann wird es auf einmal ganz intensiv für dich. Dann bedeutet es unwahrscheinlich viel, sich mit diesem Wort auch auseinanderzusetzen und diese Ermutigung zu nehmen, die Mose uns gegeben hat. Es ist nicht gut, die Ehe zu scheiden und die Ehe zu brechen. Jesus sagt es hier auch noch deutlicher, wenn wir diese Verse weiterlesen und ihr könnt gerne den Zusammenhang einmal für euch persönlich lesen. Wenn wir Ehescheidung machen, ist das noch nicht gleich Ehebruch. Aber Ehescheidung führt in der Regel dazu, dass auch Ehebruch geschieht. Weil der eine Partner den anderen dann dem Ehebruch ausliefert. Letztendlich beschreibt Jesus das ganz einfach und sagt, Ehebruch ist Zielverfehlung. Und Ehescheidung führt zu Ehebruch. Und das ist gemäß den Worten Gottes Zielverfehlung, Sünde. Wer in dieser Woche unseren Bible Talk angeschaut hat, wir haben in dieser Woche, Petra und ich, den ersten Bible Talk veröffentlicht, die erste Episode. Dort setzen wir uns sehr klar mit diesem Thema der Sünde auseinander und dass es eigentlich nicht ein Normalzustand für uns ist, dass wir sündigen. Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir frei von Sünde leben können, dass wir nicht mehr unter diesem Gesetz leben müssen, was uns runterzieht, was uns bedrückt. Und trotzdem warnt er sehr klar davor. Ich bin davon überzeugt, dass Ehebruch nicht nur einfach so geschieht, dass das, was mit Zerstörung von Beziehungen zusammenhängt, Schritte, die in diese Richtung gehen, dass das nicht vom Himmel herunterfällt, sondern dass immer ein Prozess in unserem Herzen vorweggeht. Die Bibel bezeichnet das mit dem Wort Versuchung. Versuchung kommt in unser Leben ran und jetzt denkst du, was kann ich gegen Versuchung tun? Bin ich nicht von so etwas nur Opfer? Und manchmal fühlt man sich ja als ein Opfer von Versuchung. Gottes Wort sagt sehr klar, und wir wollen das lesen im 1. Korintherbrief Kapitel 10, dass Gott uns bewahrt davor, dass wir in der Versuchung kollabieren, dass wir in der Versuchung zusammenbrechen. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Eine doppelte Verneinung. Also in der Ja-Form gesagt, Gott achtet auf dich, dass du mit allem, was in deinem Leben passiert, nicht überfordert wirst. Wenn ihr auf die Probe gestellt wird, wenn ihr in Versuchung kommt, ältere Übersetzungen verwenden das Wort der Versuchung an dieser Stelle, wird er euch eine Möglichkeit geben, trotzdem standzuhalten. Das heißt, ich werde nicht einfach überrumpelt, nicht einfach überfahren, sondern ich habe immer die Möglichkeit einer Notfallspur. Es gibt in den Alpen einige sehr steile Pässe. In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen und Seefeld in Tirol gibt es so einen ganz steilen Pass, der runterführt in das Tal. Und wenn man diesen Pass runterfährt, dann sind teilweise, ich glaube, 10, 15% oder so, und es ist für LKWs sehr gefährlich, dort runterzufahren. Und dort gibt es so Notfallspuren, falls einem LKW mal die Bremsen versagen sollten, dass man diesen Exit nehmen kann, um keinen größeren Schaden anzurichten. Dann landet man in einem Schotterfeld und der LKW wird ausgebremst. Gott hilft uns in der Versuchung. Gott hilft uns in der Prüfung. Und es fängt in unserem Herzen an, was wir in unserem Herzen, in unser Herz hineinlassen. Deswegen triff die richtigen Entscheidungen, wenn du sie treffen kannst. Eiere nicht rum im Verborgenen, wenn niemand dich sieht, sondern im Verborgenen, wenn du ganz allein für dich gestellt bist. Und das gilt für alle unter uns und für alle Bereiche. Die Entscheidungen, die du dann triffst, und seien es nur kleine Entscheidungen, die Treue, die du hast in Bereichen, die formen deinen Charakter. Und du bekommst einen starken Charakter, der dir hilft, gegen Sünde zu widerstehen. Wenn du Entscheidungen triffst, während der Zeit, wo du sie treffen kannst. Und dazu möchte ich dich heute Abend ermutigen. In einem alten Kinderlied heißt es so: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das ist ein wenig abgeleitet von diesem Bibelvers. Ich finde dieses Kinderlied persönlich nicht ganz so toll und würde es nicht unbedingt heute empfehlen, das so zu lernen, weil es doch einen gewissen Druck auf Menschen legt. Aber diese Aussage bezüglich des Auges ist durchaus nicht schlecht und überlegenswert. Pass auf, was du dir anschaust. Sehen ist noch nicht gleich Begierde. Also, wenn du bei einem wunderbaren Modeladen vorbeigehst und da ein Kleid siehst, das dich anspricht, dann ist das doch nicht unbedingt gleich Begierde, dass du das haben musst. Aber wenn du immer wieder da vorbei schlendern und gehen musst und gucken musst und denkst, wenn ich doch dieses Kleid haben könnte. Was muss ich tun, um es zu bekommen? Und du schaust in dein Portemonnaie hinein und dein Portemonnaie gibt diese 350 Euro doch nicht her für dieses teure Kleid, was da ist. Aber du möchtest es unbedingt haben. Und wenn es so eine starke Kraft bekommt, dass du nicht mehr widerstehen kannst und es unbedingt kaufen musst, obwohl du kein Geld dafür hast, dann ist es Begierde. Das kann bei anderen Dingen auch sein, beim Computerspiel oder bei dem Auto, was du dir eigentlich nicht leisten kannst, aber was du unbedingt haben musst oder was auch immer. Setz das ein, was für dich relevant ist. Es ist für uns alle ganz unterschiedlich. Wann wird etwas zur Begierde? Wenn wir es nicht mehr kontrollieren können. Und die Kontrolle fangen wir dann abzugeben, wenn wir Entscheidungen treffen, die wir anders treffen können, die in unserer Macht stehen, aber wo wir uns zurückziehen und wo wir nachgeben. Deswegen pass auf, dass Lust in deinem Leben nicht zur Begierde wird. Im Jakobus Kapitel 1 lesen wir darüber, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Es wird hier so ein dreifacher Prozess beschrieben. Die Begierde oder die Lust. Und Lust ist ja an sich etwas Positives. Wenn du sagst, ich habe Lust, meinen Garten umzugraben, obwohl das sehr viel Kraft für dich kostet oder deine Wohnung aufzuräumen, was du eigentlich normalerweise nicht so gerne machst, dann ist die Lust so eine Triebkraft, die enorm viel bewegt und bewegen kann. So ist es nicht grundsätzlich etwas Negatives. Aber da, wo es zu einer Begierde wird, wo etwas zu etwas Unkontrolliertem wird, da wird es zum Bösen. Schauen wir nach, was im Jakobus steht. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Also eindeutig, nicht Gott hat das geschickt, sondern es ist durch das Böse in dein Leben hineingekommen. Sprich, durch den Teufel, der irgendwelche verlängerten Arme hat, um das in dein Leben hineinzufügen, damit du das Böse tust. Jeder Mensch wird von seiner eigenen Begierde dazu verleitet, Böses zu tun, Sünde zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Nicht zum körperlichen Tod, nicht unbedingt zum körperlichen Tod, aber zum geistlichen Tod, zur Trennung von Gott. Also, ich möchte dir heute Abend sagen, achte besonders auf die Großmutter, auf die Oma. Warum auf die Oma achten? Der Tod ist das, was geboren wird. Wer ist die Mutter davon? Die Sünde. Wer ist die Großmutter davon? Die Begierde, die Lust. Wir müssen aufpassen, dass Lust nicht anfängt, in unserem Leben zur Begierde zu werden. Das, was die positive Kraft in uns ist, dass das nicht zur Begierde wird. Und Jesus spricht hier den ganz sensiblen Bereich der Beziehungen an und sagt, pass auf, dass in Beziehungen, in unserem Umgang miteinander, der so wichtig ist, dass etwas nicht eine unkontrollierte Kraft bekommt. Und unkontrollierte Kräfte kann es dann bekommen, wenn wir unserem Wesen etwas erlauben, unserer Persönlichkeit etwas erlauben, was eigentlich eine Grenzüberschreitung ist. Ist es eine Grenzüberschreitung, ein schönes Mädchen, eine schöne Frau anzuschauen? Nein, diese Kraft hat Gott in unser Leben hineingelegt, damit überhaupt Beziehungen entstehen können, dass Liebe, dass Zuneigung entstehen kann. Aber wo diese Freude an der Schönheit eines anderen Menschen in uns Raum gewinnt, dass es zur Begierde wird. Also sprich, ich muss diese Frau haben. Wenn man das grenzenlos sagt, ich muss das Mädel vernaschen. Und so kommt es heute zu ganz vielen Beziehungskrisen und Dingen, die unser Leben lähmen und kaputt machen wollen. Und Jesus hat ein Gegenmittel dagegen. Und dieses Gegenmittel heißt Radikalität. Manchmal geht es nicht ohne diese Radikalität. Du musst Entscheidungen treffen, die deutlich, die klar sind. Pornografie beispielsweise ist kein Playmobil-Faktor in deinem Leben, sondern es ist wirklich etwas, was dein Leben kaputt macht. Wenn du damit zu kämpfen hast, dann rate ich dir als ein Beispiel, dass du mit jemandem einen Bund schließt und dass du den jederzeit anrufen kannst, ihm eine WhatsApp schreiben kannst. Mach ein Stichwort aus und dann melde dich unter diesem Stichwort. Du, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Gebete. Ich brauche deine Unterstützung. Ich muss mit dir reden können. Radikalität bedeutet in diesem Fall zum Beispiel, wenn du etwas siehst, was du nicht sehen sollst, sofort und ohne Umschweife auszuschalten, dein Computer auszuschalten, dein Fernsehprogramm weiterzuschalten, notfalls eine Zange zu nehmen und die Leitung durchzuschneiden. Nein, das empfehle ich dir nicht wirklich. Aber manchmal ist es nötig. Warum so eine Radikalität? Wir brauchen unser Auge. Wir brauchen es für unser Leben und es schränkt uns ein. Aber Jesus sagt, es ist besser, dass dein Auge eingeschränkt ist, als dass du das ewige Leben aufs Spiel setzt. Warum denn das, Jesus? Was hat denn das damit zu tun? Warum denn gleich so krass? Ist es wirklich nötig, dass man solche krassen Entscheidungen trifft? Ist es wirklich nötig, meinen Fernseher in den Keller zu verfrachten und ihn auf Corona-Urlaub für einige Zeit zu schicken, weil er mich füttert mit Dingen, die nicht gut sind? Es geht um mehr. Es geht nicht um Playmobil. Es geht um das ewige Leben. Jesus sagt es so sehr krass hier. Besser ist es, du bist äußerlich eingeschränkt. Du hast ein Auge weniger oder eine Hand weniger. Und stell dir vor, du hättest deine rechte Hand nicht mehr. Was dann? Mich würde es enorm einschränken. Aber es ist wichtiger, als das ewige Leben aufs Spiel zu setzen. Das ewige Leben ist ein Geschenk von Jesus Christus, das er uns gegeben hat, aus Gnade. Mit diesem Geschenk dürfen wir leben. Mit diesem Geschenk dürfen wir umgehen. Aber wir sollen damit nicht spielen. Können wir das ewige Leben verlieren? Normalerweise sind wir bewahrt. Wir sind bewahrt vor der Sünde. Das sagt uns der erste Johannesbrief sehr klar. In unserem Bible Talk gehen wir sehr ausführlich darauf ein. Aber es gibt einen Zustand, wo man das auch wieder verlieren kann, wo man aufs Spiel setzen kann, wenn ich bewusst in der Sünde verharre und nicht rausgehe. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, radikale Entscheidungen zu treffen, dich von Jesus ermutigen zu lassen, einen klaren Weg zu gehen. Was auch immer es ist, wo du merkst, dass du selbst nicht die Kontrolle darüber hast, gibt Jesus dir heute Abend die Möglichkeit, einen Schritt zu gehen. Er sagt das nicht, um Druck auf dein Leben aufzubauen. Er sagt das nicht, um dir Angst zu machen. Und ich sage das nicht, um dir Angst zu machen. Und ich sage das auch nicht, um dich aufzufordern, dein Auge rauszureißen oder deine Hand abzuhacken. Aber ich sage es dir, damit du dir der Tragweite bewusst bist, was es bedeutet. Ich lade dich heute Abend ein, den Heiligen Geist an deinem Leben wirken zu lassen und den Bereich zu berühren, wo du spürst, da ist diese positive Lust zu einer Begierde geworden. Es ist besser, einäugig zu sein, als das ewige Leben aufs Spiel zu setzen. Komm heute Abend zu Jesus mit dem Punkt, wo du spürst, dass der Heilige Geist dich angesprochen hat. Ich lade dich ein, dass du an deinem Platz aufstehst, egal ob hier im Saal oder ob zu Hause. Und dass du dich jetzt einfach Jesus stellst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich komme zu dir. Wir helfen dir als Team, dich zu unterstützen. Wir beten für dich. Wir haben ein Gebetsteam, was gerne für dich betet. Du kannst dich bei uns melden, anrufen, WhatsApp schreiben, wie auch immer. Oder melde dich bei Menschen, zu denen du Vertrauen hast, die du kennst. Und sagst, bete für mich. Ich brauche neu diese Kraft Gottes, die mir diese Dimension vor Augen führt. Schließen wir auch hier im Saal bitte alle gemeinsam unsere Augen. Auch du zu Hause. Und wenn du berührt bist, egal welcher Bereich es ist, ich lade dich ein, steh an deinen Platz auf. Wenn du das nicht möchtest jetzt, weil dir das irgendwie peinlich ist oder so, egal, ist auch nicht entscheidend, dann steh innerlich zumindest auf und dann sag für dich, Jesus, ich stehe auf. Lieber Ehemann, wenn du mit dieser Problematik ein Struggle hast, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, deine Ehefrau als Seelsorgerin zu nehmen an dieser Stelle. Aber dann such dir jemand. Dann sprich mit jemand darüber. Aber triff eine klare Entscheidung heute Abend. Lass uns einen Moment der Stille haben. Unser Lobpreisteam hat sich bereit gemacht und wird dann gleich mit uns weiter singen, bevor ich dann aber noch mit dir und mit euch beten möchte. Jesus, ich bitte dich für jeden, der heute Abend diese Message gehört hat. Ich bete, dass ihm die Tragweite deutlich wird, was das bedeutet. Ich danke dir, dass du uns diese positive Kraft der Lust gegeben hast. Dieser inneren Motivation, wodurch wir so viel bewegen können. Jesus, ich bete, dass es nicht zur Begierde wird, zu etwas, wo du gesagt hast, no go, hier ist eine Grenze. Und ich bete für diejenigen, die Grenzüberschreitung vorgenommen haben, egal in welchem Bereich, sei es der Bereich des Konsums, sei es der Bereich des Genusses, sei es der Bereich der Beziehung, bete, dass du kommst mit deiner Kraft, da hineinwirkst. Und ich bete, dass du Hilfe gibst. Ich danke dir, dass wir beten dürfen, dass dieser Segen fließt in jeder Art und Weise. Hier im Saal, aber auch in die Herzen zu Hause hinein. Und dass dieser Abend wiedergefunden wird im Leben von einzelnen Menschen. Ich danke dir für die Ernsthaftigkeit, die uns dein Wort gibt. Ich danke dir auch für die große Liebe, die du uns gibst. Und ich danke dir, dass bei dir immer Vergebung möglich ist. Jesus, du bist gut. Ich danke dir, Herr. Amen.